Typ. Psalm 71. Ist meiner Ansicht nach ein Psalm von David. Weißt du, seine typischen Bilder sind, die er oft benutzt. Steht jetzt nicht da, aber ja, da hört man schon irgendwie seine Seele schreien. Und wir haben jetzt nur noch zwei Psalmen, dann ist das zweite Buch Psalm zu Ende und dann kommt wieder ein anderes Buch oder so. Und Herr Vater, lehre uns beten. Ja. Das ist das Einzige, was deine Jünger gefragt haben. Lehre uns beten. Ja, und wann der Moment ist, wann du wiederkommst. Ja, und das konntest du ihnen nicht sagen, aber was du ihnen sagen konntest, war, wie man betet. Ja. In Geist und Wahrheit. Ja, also lehre uns beten. Ich liebe die Psalmen und für mich sind die Bücher echt wichtig, auch die Zeit jetzt hier, auch wenn oft, weil die Bücher sind immer nach Kategorien so eingeordnet und im Endeffekt geht es oft um das Gleiche. Aber trotzdem verändert es mein Gebetsleben, wenn ich die Psalmen studiere. Und ohne Gebet unser Glaube nichtig, unsere Bemühungen nichtig, selbst unsere Disziplin in Heiligkeit oder in der Fürbitte oder in sonst was wäre ohne Gebet absolut sinnlos. Wir wissen, was Gebet ist, Gemeinschaft mit Gott, aber Gebet ist noch mehr, weil sonst hätten die Jünger nicht fragen müssen, Herr, lehre uns beten, und sie haben Jesus beobachtet, wie er betet und wie er erfüllt und verändert vom Gebet zurückkommt, wie er auf einmal Vision hat und einen Plan, wo genau weiß, was lang geht. Sie haben ihren Herrn oft beobachtet, wie er auf Schlaf verzichtet, um im Gebet zu sein bis zum Morgen. Oft hatte Jesus eine übelst anstrengende Zeit, war ausgelaugt und müde und so wie nach der Speisung der 5000 oder 4000 hat seine Jünger losgeschickt zum anderen Ufer, um zu chillen, um zu essen, um Abstand zu haben, aber erst nicht mit, sondern eher ist nach so einem anstrengenden 3 Tagen auf dem Berg und hat gebetet. So, das war sein Lebenselixier, sein täglich Brot, sein Wasser. Weil auch er hatte eine Seele und auch er, diese Seele hatte Durst und Hunger. So, und dieses Gebet ist mehr als nur Gemeinschaft mit Gott zu haben und zu pflegen. So, und der Herr gibt seinen Jüngern, bevor er mit dem Vater Unser anfängt, erstmal eine Mahnung und sagt, so sollt ihr nicht beten. Nicht wie die Heuchler, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten öffentlich, die gehört werden wollen, die gewählte Worte nehmen, die lange Worte nehmen, die sich immer und immer wieder wiederholen, die ihren Ruhm und ihre Ehre von Gott haben wollen mit weisen Worten oder mit heiligen Worten oder mit was auch immer. So, und sagt, so sollt ihr nicht beten. Und das war die Praxis, wie sie bis jetzt Gebet kennengelernt haben. Ja, von ihren geistlichen Leitern. So, und Jesus fängt an mit dem Vater Unser und da war ich ein halbes Jahr mit Jesus unterwegs und das mit dieses Vater Unser so in der Bibel auf den Schirm gekommen und ich habe das angefangen zu lesen, weil ich wollte auch wissen, wie betet man, cool. Ja, und mir war sofort klar, als ich gelesen habe, so, das ist nicht mein Gebet, dass ich beten soll als Christ und fertig, nichts anderes. Ja. Das ist jetzt auch nicht der Maßstab, wie ein Gebet sein muss. Und wenn ich irgendwie davon weggehe, dann ist mein Gebet nicht würdig. Sondern ich habe gesehen, diese drei Aufteilungen erkannt, wie Millionen andere Christen vor mir schon. Ne? Und wie es andere Bücher sagen und so. Aber da war ich sehr dankbar für. Ne? Und das Erste, was er anspricht im Vater Unser, ist die Anbetung Gottes. Vater, so, dein ist das Reich, dein Wille geschehe. Ne? Und als nächstes der zweite Part in der Art, wie wir beten sollen und was Gebet ist, wohlgefällig vor Gott, was so Kraft hat und uns vorantreibt, ist die Bitte, ne, für sich selbst. So, und der dritte Part von Vater Unser ist die Fürbitte. Das betende Herz, das mitfühlende Herz, das sich investiert und einbringt in das Drumherum, ne, in die Menschen, die Gott einem das Leben schenkt. Und auch das findest du hier aber in den Psalmen, in den Gebeten Davids. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass alles drei in einem Gebet vorhanden sein muss immer, so, weil ich kenne Zeiten, da habe ich nur Bitten, nur Kraft und nur Platz in meiner Seele, um für mich zu bitten, ohne Gott zu erheben und seine Größe zu sehen, ohne andere mit reinzunehmen ins Gebet, sondern es reicht gerade mal die Kraft für mich. Und ich kenne Zeiten, da habe ich nur Platz der Anbetung. Da habe ich überhaupt keinen Blick für meine Nöte oder für andere Nöte, sondern ich sehe, bin einfach überwältigt von Gottes Herrlichkeit und gucke auf seine Größe und bin dankbar und preise ihn. So. Und dann gibt es auch Zeiten, wo ich gar nicht für mich bitte, auch nicht anbete, sondern einfach nur Fürbitte tue, für jemanden bete, kurz und knapp. So. Ja. Aber all die Sachen müssen in unserem Gebetsleben vorhanden sein, müssen sich da widerspiegeln, ansonsten ist unser Gebet kraftlos. Und Herr, lehre uns beten. Wenn du die Psalmen studierst, so, dann lerne zu beten. So, konzentriere dich auf das, worum es geht. David ist hier wieder in einer schweren Situation, aber er geht da gar nicht so groß drauf ein und das finde ich echt toll. Also Vers 1. Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht. Ich mag das Wort Zuflucht, so, weil ich mich oft zu Gott flüchten muss, ne? Weil ich einfach belagert bin oder keine Kraft habe, keine Energie habe, noch nicht mal einen Plan habe, wie ich irgendwie gewinnen sollte oder eine Schlacht führen sollte gegen mein Fleisch oder was auch immer ich für Anfechtungen habe und Gefühle oder Gedanken, ne, oder Sehnsüchte so und was ich oft nur machen kann, ist zu flüchten von meiner Realität, von dem, wo ich gerade bin, von der Gegenwart. Und wir kennen das alle, wenn du flüchtest in die Unterhaltung der Welt oder in Drogen oder Rausch oder was auch immer, so, dann ist es nicht sehr befriedigend. Der Hunger wird nicht gestillt und der Durst ist auch nicht weg, so nach Frieden und nach Ruhe, sondern das Einzige, wo ich wirklich Ruhe finde, ist, wenn ich Zuflucht bei Gott nehme. Weil ich komme dahin und ich flüchte und ich bin gehetzt und von meinem Alltag und von meinen Problemen und der Anfechtung so und bei ihm komme ich zur Ruhe. Weil er mich in die Hand nimmt und er sagt, beruhig dich, bleib ruhig, so ein, guck auf mich. Ne? Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und befreie mich. Neige dein Ohr zu mir und hilf mir. Das ist das Gebet des Anbeters hier. So, errette mich durch Gerechtigkeit, durch deine Gerechtigkeit. Und befreie mich. Hier sind viele Stellen, die um Jesus gehen. Ich denke, das ist auch eine. Weil durch seine Gerechtigkeit wurden wir errettet. Er ist der, der uns befreit hat von der Last der Sünde und von der Schuld und von unserem Schwachsein, den Folgen von einem sündhaften Leben. Wir können dankbar sein, weil Gott hat uns Verheißung gegeben. Durch Jesus Christus ist es aber auch Realität geworden. Wie eine Unterschrift, wie ein Stempel, wie jetzt ist der Vertrag wirklich gültig und jetzt kannst du, Mensch, das in Anspruch nehmen, wenn du Jesus folgst. Jesus neigt sein Ohr zu uns. Wir müssen nicht mehr darum bitten oder danach suchen, sondern er hört uns und er hört uns. Um alles, was ihr bittet, wird euch gegeben in meinem Namen. Ja. Und oft denke ich, scheitern unsere Gebete, weil wir zu ihm kommen, aber trotzdem an ihm zweifeln. So viele Sachen, für die ich bitte, aber im Endeffekt gehe ich von meinem Gebet nicht weg mit, das wird Gott so machen, sondern im Endeffekt gehe ich weg und beweine meine Situation. Ja, obwohl ich um Rettung gebetet habe oder um Hilfe oder um Stärke. Aber das ist halt kein Gebet im Glauben, kein Gebet im Vertrauen, weil und der Schöpfer selber, unser Vater im Himmel, hat uns versprochen, dass er uns alles gibt, was wir erbitten in seinem Namen. Dass wir nur glauben sollen, dass wir nur vertrauen sollen, weil der, der nicht vertrauen kann, der zweifelt an ihm im Gebet. So wie in Jakobus steht, so, und der bekommt nichts. Das ist ein unerhörtes Gebet. Ein unerfülltes Gebet. Ein Gebet, das kraftlos ist und machtlos und nichts verändert. Und das kenne ich in meinem Gebetsleben, dass ich zu Gott komme und zweifle. Aber warum soll ich zweifeln, wenn ich zu meinem Gott komme? Gott hilft uns, hat er uns versprochen. Und David kommt hier und er sagt, sei mein Felsenhorst, zu dem ich stets fliehen kann. Und da musste ich fragen, was es ist, weil ich keine Ahnung, mein Opa hieß Horst, aber ich wusste nicht, dass es ein Wort ist. Aber es ist ein echt schönes Bild hier, was David da anbringt. Ne? Der Felsenhorst ist der Platz ganz oben im Berg, wo der Adler sein Nest aufschlägt. Wo er zu Hause ist, wo er brütet, wo er beschützt ist von all diesen Feinden und all dem, was gefährlich sein kann für ihn. Ne? Und so ruft David hier im Endeffekt zu Gott aus und er sagt so, Vater, sei du mein sicheres Zuhause, zu dem ich fliehen kann. Ne? Sei mein sicheres Zuhause. Und das ist er. Er gibt uns Wohnung, er gibt uns Zuhause und er gibt uns einen Platz, wo wir ausruhen können. Jesus hat gesagt, wenn ihr bittet, dann nicht draußen auf den Straßen oder in einer Gemeinschaft lauten mit vielen Worten, sondern nehmt wenig Worte. Und da, wo ihr viele Worte nehmt, das ist eure Kammer. Geht in eure Kammer zu Hause ganz alleine, schließt hinter euch ab, dass niemand reinkommt und euch stört. So seid nur da und dann seid bei mir. So ein, ja. Wenn wir in einer Gemeinschaft sind, brauchen wir nicht viele Worte nehmen und auch nicht immer wieder das Gleiche bitten, sondern wir können hier sicher sein und kraftvoll und mit Autorität beten. So. Weil wir wissen, wer Gott ist und was er versprochen hat und dass er zu dem steht, was er verspricht. Ja. Auch wenn wir nicht alles bekommen, um das wir bitten. Aber das bedeutet nicht, dass Gott uns nicht erhört, sondern Gott ist ein Vater, der das Beste will. So wie Emma kommt mit einer Schere und sich total freut, ne? Aber ihre Finger sind so klein, ein Schnitt und der Finger wäre ab, sie muss nur drauf fallen und der steckt in ihrem kleinen, zarten Körper, und ich als Vater, wenn sie kommt und mir das vorzeigt, dann bin ich ein Vater, der ihr das nicht erlaubt, aber sie versteht es nicht, dass es nicht gut für sie ist und sie fängt an zu weinen und zu toben und zu schreien und zu bitten und zu flehen und zu flehen und zu bitten. Und sie kann es nicht verstehen, weil es gemein ist in ihren Augen in dem Moment, dass ich die Schere nicht überlasse. Ne? Aber ich kann ihr nicht alles überlassen, was sie will und um was sie bittet. Warum? Weil ich sie lieb. Weil ich weiser bin als sie und erfahrener. Ne? Vorausschauender bin. So ist unser Vater im Himmel auch ein guter Vater, der uns keinen Stein gibt oder eine Schlange, wenn wir bitten um Brot. Sondern er gibt uns das Beste. Er gibt uns das, was gut für uns ist. Und das müssen wir annehmen und glauben und vertrauen. Aber wir müssen kommen und vertrauen. Und das ist wichtig. Aber die Zeit, wo wir weinen können, die Zeit, wo wir zerbrochen sind, wo wir flehen können, wo wir meckern können, das ist die Kammer. Das ist unser privater Platz mit Gott. Unser Horst. Unser Zuhause. Und da, wo wir getröstet werden und auch gelehrt und geleitet und belehrt. Sei du mein sicheres Zuhause, zu dem ich stets fliehen kann, der du verheißen hast, mir zu helfen. Denn du bist mein Fels und du bist meine Burg. Ja. Mein Gott, befreie mich aus der Hand der Gottlosen, aus der Faust des Ungerechten und des Gewalttätigen. Denn du bist meine Hoffnung. O Herr, du Herrscher, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an. Vom Mutterschoß an hast du für mich gesorgt. Ich denke, das ist auch wieder so ein Bild für Jesus. Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an. Wir sehen es auch, wo Maria kommt zu Martha, heißt ihre Cousine so? Elisabeth, genau. Wo Maria zu Elisabeth kommt, beide schwanger. Elisabeth hat Johannes den Täufer in sich und Maria Jesus. Und Maria macht Urlaub vom Ehemann, was weiß ich. Jedenfalls ist sie eine Zeit lang weg. Und dann steht halt da, und die Babys sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und fangen an zu tanzen. So. Vom Mutterleib an habe ich auf dich vertraut, habe ich dich gepriesen. Weiß ich, dass du mich beschützt hast. Vom Mutterschoß an hast du für mich gesorgt. David hatte eine ganz spezielle Sicht für Gott. Da gab es keinen Moment, wo er sich bewusst entschieden hat für Gott, sondern du kannst das immer wieder sehen. Du hast meine Haare gezählt. Schon bevor ich geboren war, hast du mich gekannt und erkannt. Und auch hier ein ziemlich krasses Bild. So auf dich hab ich mich verlassen vom Mutterleib an. Und für David war Gott schon immer da. Und auch ich kann das sagen mit Gewissheit. Dass ich vom Mutterleib an mich auf ihn verlassen habe. Warum kann ich das sagen, wenn ich erst mit 21 Christ geworden bin oder so? Weil ich mein Leben jetzt rückblickend beobachte und einfach sehe, Gott war immer da. Und auch ich war, obwohl ich nichts wusste, irgendwie immer auf ihn ausgerichtet. Ich habe immer das Gute gesucht. Wenn ich total verzweifelt war, habe ich zu diesem lieben Gott gebetet, den ich nicht kannte. Für mich war der lebendige Gott Jahwe, der Gott Israels, wie diese Statue in Athen, vor der Paulus steht, wo die Athener sagen, ja, das ist ein Gott, den wir noch nicht kennen. Noch kein Name, noch keine Beschreibung, noch kein Bild, noch keine Erkenntnis, wie er ist und was er ist und für was er steht. Und so war mein Schöpfer auch trotzdem immer da, obwohl ich absolut atheistisch groß geworden bin. Wenn ich mein Leben rückblickend betrachte, bin ich durch viel Mist gegangen und habe viel Mist gemacht, aber irgendwie ist der Mist nie zu viel geworden. Eigentlich hatte ich viel schlimmere Sachen vor. Eigentlich wollte ich noch viel dunklere Wege gehen. Eigentlich hätte mir viel Schlimmeres passieren müssen. Aber da war immer Gottes Hand, der das nicht zugelassen hat. Der Geist war schon immer mit jedem, den er berufen und erwählt hat. Von Geburt an und davor schon hat er den Bund mit uns gemacht. Das muss uns klar sein. Unser Gott ist auf unserer Seite. Selbst bevor wir den ersten Gedanken hatten, war er da schon. Deswegen brauchen wir uns nicht schämen oder mit Scheu zu ihm kommen im Gebet, sondern wir können zu diesem Thron der Gnade kommen mit Glaube, mit Vertrauen, mit Zuversicht und Freude. Weil dieser Gott hat uns erwählt, bevor wir ihn erwählt haben. Dieser Gott hat uns geliebt mit der Agape-Liebe, bevor wir überhaupt wüssten, was Liebe ist. Dieser Gott wartet auf uns. Jeden Tag aufs Neue. Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an. Vom Mutterschoß an hast du für mich gesorgt. Mein Rühmen gilt dir alle Zeit. Ich bin für viele wie ein Wunderzeichen. Und du bist meine starke Zuflucht. Und David war ein Wunderzeichen der Zeit, weil kaum jemand da irgendwie Jahwe gesucht hat, vom Herzen. Nach ihm gefragt hat, mit ihm geredet hat, ihm vertraut hat. Du siehst das in der großen Schlacht mit Goliath zum Beispiel, wo selbst der eingesetzte König, wo der Heilige Geist noch auf ihm war, zittert und Angst hat vor Goliath, weil er Gottes Größe, weil er nicht vertraut. Und er hat bestimmt gebetet, Herr, schenk uns Sieg über diese Philister und über diesen Goliath. Er hat bestimmt gebetet, schicke jemanden, der diesen Riesen besiegt. Oder besiege ihn selbst. Da bin ich mir sicher, denn der Geist war noch auf ihm. Aber unsere Gebete sind nichtig und werden nicht erhört, wenn wir nicht auch den Schritt tun ins Praktische. Wenn ich für Menschen bitte, Herr, öffne Türen, dass ich erzählen kann, dann muss ich auch erzählen von ihm, wenn die Tür offen ist. Wenn ich ein Herz habe für einen Missionar oder für eine missionarische Einrichtung oder für eine Gemeinde oder für sonst irgendwas und bitte um Segen und um finanzielle Unterstützung und um dies und das, dann bin ich verpflichtet, mich auch zu investieren, weil ich dafür bete. Wenn ich nur zu Hause sitze und bete und bete und Hände falte, aber ich nicht praktisch werde, dann ist mein Gebet sinnlos. Wir müssen beten und dann handeln. Nach unserem Gebet, weil der Vater wird unsere Gebete hören. Und oft sehen Leute Sachen in der Gemeinde, die fehlen, an Kommunikation oder an emotionalen oder an Heiligkeit oder an Ermahnung oder an Trost oder an was auch immer. So ein, und bitten und bitten und bitten dafür so ein, aber tu nicht den Schritt, dann die erbetene Gabe selbst zu leisten dann, als ob man sie empfangen hat. Ja. Wenn du jemand bist, der für Heilung bittet, dann ist es anscheinend der Platz, in dem dich Gott haben will, weil ich tue es nicht. Ja. Ich tue das schon ab und zu, wenn es für mich dran ist und ich als Werkzeug da dienen soll. Dann bitte ich mit Glaube an Heilung, aber ich tue das nicht die ganze Zeit. Sondern ich bitte, dass Gott heilt, aber nicht aus Glauben, sondern aus Liebe zu dem Nächsten. So. Aber wenn da jemand ist, der ein Herz für Heilung hat und dafür bittet so und mit Glauben bittet und so, dann ist derjenige, der die Gabe des Glaubens kriegen soll, zu heilen. Und dann sollte man aufstehen und die Hand auflegen und sagen, sei geheilt. So. Ist vielleicht ein dummes Beispiel, weil das natürlich nicht immer klappt. So. Aber es gibt ja viele Gaben, die Gott uns gibt. Und wenn du die Not siehst, dann bist du anscheinend der Punkt, der eingesetzt werden soll für diese Not. Ja. Der schlimmste Fehler ist, zu bitten, dass jemand anderes das tut, was du siehst. So. Ja. Und so war David da mit seinem Butterbrot für seine Brüder und er sieht die Not und er hat bestimmt auch gebetet. Ich glaube nicht, dass David da mit ganz cool und lässig da mit seiner Schleuder in der Tasche zum Fluss geht, so sich ein paar schöne Steine sucht und dann ganz locker da vor Garde geht, den reinmacht und so. Ich glaube, der hatte Schiss in der Hose. So. Ich glaube, den sein Herz hat gepuckert. So. Er wollte ja die Rüstung haben, ne? Und die war viel zu schwer. So. Und ich glaube, der ist mit dem Arsch voll darunter zu dem Fluss, zu dem Bach, hat die Steine gesammelt und derzeit wahrscheinlich die ganze Zeit gebetet. So ein, oh Herr, wo hast du mich da reingesteckt? Wo habe ich mich da reingesetzt? So ein, aber Herr, lass mich diesen Goliath besiegen einfach. So ein, und Gott gibt ihnen auf einmal durch den Geist die Bilder und die Erinnerung an das, was Gott schon gewirkt hat. Ah, Mensch, ich habe gegen Löwen gekämpft und gegen Bären und du wolltest nicht, dass ich sterbe, sondern ich habe gesiegt. Dann werde ich auch diesen Goliath schaffen. Und so geht er ermutigt im Geist zu Goliath und streckt ihn nieder. Ja. Der Glaube ohne Werk ist tot. Und genauso ist das Gebet ohne Werke tot. Und wenn wir sagen in unserem Gebet, Gott, du bist meine Zuflucht und du bist mein Heil und meine Burg, so, dann muss es das doch sein. Ansonsten zweifle ich an Gott und das ist ja schon fast Gotteslästerung. Lass uns mit Glauben glauben. So. Mein Mund soll erfüllt sein von deinem Lob, von deiner Verherrlichung alle Zeit. Verwirf nicht in den Tagen des Alters, verlass mich nicht, wenn meine Kraft abnimmt. Das habe ich auch schon oft gebetet, weil manchmal kriege ich Angst, weil ich oft, ich weiß nicht, warum du da lachst, Schatz, aber so ein. Aber ich sehe mich altern und ich denke, ich lebe auf Vertrauen, jeden Tag aufs Neue, dass wir alles haben, was wir brauchen. Ich habe keine Sicherung im Nacken für die Rente. Ich kriege keine Rente, ich kriege keine Pension, ich kriege noch nicht mal, ja doch, 68 € oder so kriege ich im Jahr dann, im Monat Rente. So ein, toll. So ein, ne, ich sehe mich schon Flaschen sammeln, wenn es die da überhaupt noch gibt, wenn ich so alt bin. Ne? So ein, aber manchmal kriege ich dann schon Sausen, wo das alte Leben, die alten Verstrickung, das alte Netzwerk so laut wird, ne, dass man für sich selbst Sicherung schaffen muss, weil ansonsten ist es unmöglich zu überleben. Ne? Und aber Gott beruhigt mich jedes Mal aufs Neue, weil er mir Missionare auf den Schirm bringt, die auf Vertrauen leben, aber für die ist gesorgt. Ne? Wenn ich alt werde und keine Kraft mehr habe, so sei du trotzdem da. So, verlass mich da nicht. Denn meine Feinde reden von mir und die meiner Seele auflauern, die ratschlagen miteinander und sagen, ja, guck mal, Gott hat ihn verlassen. Dein Leben läuft zu scheiße, da ist Gott bestimmt nicht mehr dabei. Ja. Jagt ihm nach und ergreift ihn, denn es gibt keinen Retter. O Gott, sei nicht fern von mir, mein Gott, eile mir zu Hilfe. Es sollen sich schämen und vertilgt werden, die meine Seele anfeinden. In Schimpf und Schande sollen sich hüllen, die mein Unglück suchen. Ich aber will beständig harren und noch mehr hinzufügen zu all deinen Ruhm. Das ist doch das, was Paulus uns gesagt hat. Harre im Gebet. Bleib beständig im Gebet. Harre auf Gott, auf Jesus. Harre auf diesen schmalen Weg, den du gehst, auf diesen Pfad und gib alles Vollgas mit dem Blick aufs Ziel gerichtet und harre drauf, auch dort anzukommen. Denn viele sind es, die verloren gehen, hat Jesus gesagt. Breit ist der Weg und nur wenige nehmen den schmalen. Und ich sehe so viele Menschen in meiner Zeit mit Jesus vom schmalen Weg abkommen auf diesen breiten Weg wieder und es ist nicht schwer, auf den breiten Weg zu kommen. Es ist nicht schwer, auf dem breiten Weg zu laufen. Auf dem schmalen Weg habe ich meine Hindernisse und meine, was ich Anfechtung oder Anfeindung oder Versuchung nenne. Zeiten, wo ich weiß, das wird jetzt wehtun, da durchzugehen. Das wird schwer werden, da durchzukommen. Da muss ich mich bewegen und mich ducken und kämpfen und was abschneiden und was wegnehmen. Auf den schmalen Weg kannst du nicht drum rum, du musst durch. Weil der Weg ist so schmal, dass du alles mitnehmen musst, was auf diesem Weg nun mal sich befindet. Und du musst freiräumen. Auf dem breiten Weg ist es leichter. So, und auf dem breiten Weg sind genauso die Sachen, aber wenn es dir zu schwer wird oder zu viel, kannst du einfach drum herumlaufen. Irgendwo gibt es immer einen Winkel für einen einfacheren Weg. Ne? Aber der einfachere Weg ist nicht immer der beste. Ne? Weil wir kämpfen uns durch und wir werden stärker. Wir kämpfen uns durch und wir lernen Gott kennen. Wir kämpfen uns durch und wir lernen uns kennen. Und wir merken, dass wir gar nicht alleine kämpfen, sondern dass wir nur um Hilfe schreien müssen und schon schickt Gott uns einen Bruder und eine Schwester, die mitkämpft. Wir kämpfen uns durch und kommen durch und am Endeffekt sehen wir, im Endeffekt hat Gott uns alles gegeben, was wir brauchten, um da durchzukommen. So. Weil wir hätten das nie geschafft aus eigener Kraft. Gott sei nicht fern von mir, mein Gott, eile mir zur Hilfe, es sollen sich schämen. Ich aber will beständig harren und ich will noch mehr hinzufügen zu all deinem Ruhm. Und das will ich auch. In allem, was ich tue, möchte ich Gott rühmen. Aber um ihn zu rühmen, muss ich erst mal erkennen, was er tut. Das Gebet ist wichtig. Aber das Gebet muss vollkommen sein und da muss alles zu finden sein, hat uns Jesus gelehrt. Nicht nur das Bitten für mich oder für andere. Und Jesus hat uns gelehrt, wo es anfangen muss, und es muss anfangen in der Anbetung. Und die Anbetung fängt dann an, wenn man Weisheit anfängt zu erlangen. Und der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. So, aber die Gottesfurcht ist nicht die ganze Weisheit, ne? Sondern es ist nur ein Teil der Weisheit, weil nach der Gottesfurcht, nach der Anbetung, nach dem Erkennen, wie groß und wer Gott ist, und nach dem Respekt und ihm dankend und ihm Ehre gebend für das, was er tut, was er verspricht, was er hält und was er machen wird, nach dem Punkt lehrt uns Gott in der Jüngerschaft das Ich. Die Bitte und das Flehen. Und das Suchen nach Trost und nach Lehre und nach Veränderung in mir drinne. Zuerst kommt die Erkenntnis an Gott und dann kommt die Erkenntnis, dass ich nicht Gott bin, aber der Wunsch, mehr zu sein wie er. Und bevor ich mich auf andere ausrichte, und so sagt Paulus das auch als Gesetz für die Gemeinde, Bevor die da draußen, die Gottlosen, kommt erstmal ihr. Ja. Und so ist es auch in der Lehre und der Jüngerschaft Jesu. Dann beginne ich und der Geist fängt an, mich zu verändern, mich zu lernen, mich zu belehren, mich zu ermahnen und zu trösten und zu verändern und zu brechen. Und wenn mein Leben nicht sauber ist und da was zwischen mir und Gott steht, wird mein Gebet nicht erhört. Weil mein Gebet nicht komplett ist. Ja. Und auch das hat Jesus erklärt und gelehrt. Dass es wichtig ist, dass wir diszipliniert werden, Selbstbeherrschung lernen. Aber wir sollen nicht verzweifeln, denn wir sind Jünger, die lernen, mehr und mehr wegzusehen von sich selbst. Und du siehst, wenn dein Leben rein ist mit Gott und wenn du ein gutes Gewissen hast in deinem Glauben, unter deinem Schöpfer, mit deiner Gemeinde, mit den Leuten, die in deinem Umfeld sind, wenn du ein gutes und ein reines Gewissen hast und du auf sauberer Bahn bist, auch wenn du Fehler machst immer wieder, und du trotzdem umkehrst mit ganzem Herzen und alles geklärt ist und Frieden ist mit Gott so, dann sind deine Bitten für dich selber weniger. Und werden immer weniger, weil du im Reinen bist und alles gut ist. Und du klarkommst mit der Situation, die Gott dich schickt. Ja. Und auf einmal hast du Platz und du findest dich wieder wie die Fürbitte mehr und mehr wird, der dritte Teil des Gebets. Ja. So. Aber wer es nicht schafft, vor Gott zu kommen und ihn überhaupt zu preisen und zu loben und anzubeten, so wie es ihm gebührt, mit der Erkenntnis seiner Größe, aber auch mit Gesang, was er uns geboten hat, oder mit Dankbarkeit, der wird auch für sich selbst nicht große Siege erlangen. Ja. Gehört alles zusammen. Und so ist auch David hier und er sieht seine Feinde, aber er sagt, aber ich möchte, dass du immer mehr Ruhm bekommst. Ich möchte Siege sehen und ich möchte sie laut machen, sodass die anderen rühmen. Herr, ich möchte diese Wunderzeichen, ich möchte weiter ein Wunderzeichen sein für die anderen. Ja. Ich bin für viele ein Wunderzeichen. Das war Jesus und ist Jesus. Aber auch wir sollen das sein. Ein Zeichen für Gottes Wunder. Ich aber will beständig harren und noch mehr hinzufügen zu all deinem Ruhm. Mein Mund soll erzählen von deiner Gerechtigkeit, von deiner Hilfserweisen, Tag für Tag, die ich nicht zu zählen weiß. Wie kann ich jemandem erzählen, wie Gott mir hilft, indem ich erstmal mir bewusst mache, dass Gott mir hilft? Und David sagt, du hilfst mir den ganzen Tag so, dass ich es überhaupt nicht zählen kann und bemessen kann. Und da muss man sensibel sein für Gott. Und du kannst als wiedergeborener Mensch durch den Alltag gehen und absolut Gott ausblenden, überhaupt nicht mitkriegen, dass er überhaupt redet und wirkt und was tut und dich beschenkt, Tag für Tag und das Gute dir gibt. Oder du bist sensibel und suchst Gott bewusst und akzeptierst Gott bewusst und erlebst Gott auch ganz bewusst. Und du wirst sehen, dass Gott dir hilft, dass du allein es überhaupt nicht hinkriegst. Und selbst wenn ich da lieg und dich kämpfe mit Sünde oder mit Gedanken oder Gefühlen und Ängsten, und ich kämpfe, dann weiß ich kämpfe nur, weil der Heilige Geist gerade kämpft. Weil er es gerade anspricht. Ich würde es einfach tun. Ich könnte mich nicht beherrschen. Ich würde einfach denken und meinen Gedanken nachgehen, aber da ist der Geist, der dagegen spricht. Und schon bin ich im Eifer und im Kampf. Ich will kommen, Vers 16, in der Kraft des Herrn, des Herrschers. Ich will rühmen deine Gerechtigkeit und dich allein. Und auch das hat Jesus gesagt. Ich will nicht, dass ihr in eurer Kraft rausgeht und meine Gerechtigkeit verkündet, sondern ich möchte, dass ihr in meiner Kraft rausgeht und meine Gerechtigkeit verkündet und meine Gerechtigkeit seid. Und deswegen setzt euch dorthin in Jerusalem und wartet, bis ich euch Kraft schicke. Denn ich will nicht, dass ihr, so wie ihr jetzt seid, selbst wenn ihr mich liebt und mir nachfolgt und mein Jünger seid und das Wort lest und Gebete tut und Fürbitte tut und Gott anbetet, dem Vater, will ich trotzdem nicht, dass ihr rausgeht und euch der Öffentlichkeit zeigt in eurer Kraft, so mit eurer Gerechtigkeit in mir. Sondern ich will, dass ihr wartet und ich werde euch befähigen und euch leiten und euch weisen. Ich werde euch Worte geben und Sprachen geben und ich werde euch Zeichen geben und dann geht raus, weil ich möchte durch euch rausgehen. So, ich will kommen in der Kraft des Herrn, des Herrschers. Ich will rühmen deine Gerechtigkeit und dich allein. O Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf und bis hierher verkündige ich deine Wunder. Und auch wenn ich alt werde, wenn mein Haar kraut, verlass mich nicht, o Gott, bis ich deinen Arm verkündige dem künftigen Geschlecht. Deine Macht allen, die noch kommen sollen. Und deine Gerechtigkeit, o Gott, reicht bis zur Höhe, denn du hast Großes getan. O Gott, wer ist dir gleich? Ja, wer ist dir gleich, Gott, der du uns viel Not und Unglück hast sehen lassen? Aber du machst uns wieder lebendig und holst uns wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Und du machst mich umso größer und tröstest mich wiederum. Gott, du hast mich viel Not und Unglück sehen lassen. Aber wärst du gleich? Und so kommt es vor, dass wir Zeiten der Not und des Unglücks haben. Und mir ist heute so aufgefallen beim Vorbereiten so und Studieren, dass dass Hiobs, der Brief Hiobs, so ein, in meinen Augen eins der meist erzählten Typen ist, wenn man normal mit Christen redet. Also ich glaube, also nur von meinem Empfinden her, ne? Wir Christen, wenn wir mit zusammen sind, wir müssen anscheinend durch viel Not und durch viel Unglück gehen. Gott lässt uns viel sehen, so ein, aber ich weiß nicht, ich glaube kein anderer, und für mich ist Hiob auch ein Prophet irgendwo, so ein, aber ich, der zählt zu denen, die wirklich am meisten von uns ganz natürlich erzählt werden. Warum? Weil wir in Not und Unglück sind und worauf berufen wir uns? Ja, Hiob, der saß auch im Staub und kann nichts dafür. Im Endeffekt hat Gott ihn noch mehr belohnt. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, wie oft ich das schon gehört habe, aber mir ist jetzt aufgefallen, ich glaube, obwohl das Buch so nebensächlich scheint und so ohne viel Lehre oder so, ist doch schon krass so ein, und ein Geschenk Gottes und ein Trost von Gott so an uns Menschen, weil wir immer wieder die Geschichte Hiobs gebrauchen, um andere zu trösten oder um uns zu trösten. Weil es gibt einfach Situationen, die sind so oft, anscheinend bei uns allen, wo wir keinen Sinn sehen in diesen, in dieser Not und in diesem Leid, durch das wir gerade gehen oder das wir haben. Aber doch haben wir durch Gottes Wort so eine kraftvolle Geschichte von einem Menschen Gottes, der alles richtig macht, wozu ich mich nicht zählen kann. So ein, von einem absolut gerechten Menschen von Natur her. So ein, obwohl ich auch da denke, dass es Gnade von Gott ist. So ein, ja, aber jemand, der wirklich nichts falsch gemacht hat, und trotzdem sehe ich, auch bei ihm kann es echt mies laufen. Ja. Aber im Endeffekt ist wirklich alles gut für die, die auf Gott vertrauen. Die bei ihm Zuflucht suchen. Dessen Zuhause er ist. Ja. Und so können wir uns immer wieder ermutigen und wir müssen da im Glauben und im Vertrauen zu Gott im Gebet kommen, selbst wenn wir in so einer Situation sind, die wir nicht verstehen, die keinen Sinn macht, wo man am liebsten vom Menschen her zornig wird auf Gott oder ihn am liebsten mit ihm diskutieren würde, ne? Wie das sein kann, dass man sich trotzdem wieder besinnt. Und ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, ich glaube, ich habe es David erzählt. Ich hatte gestern hatte ich irgendwie so ein Bild auf einmal von einem Hirten. Ich glaube, dir habe ich es auch erzählt oder dir. So ein, keine Ahnung. Ne? Ich habe so einen Hirten gesehen mit, der hat seine Herde geweidet und hat sie geführt auf eine Weide. Schön grün alles, zu einem Bach, wo das Wasser floss und dort hat sich umgeguckt und hat aufgepasst, dass kein Feind kommt. Hat das Kranke mit dem, was er gerade da hatte, verbunden. Ja, und versucht, die Wunden zu säubern. Aber im Endeffekt war er nur ein Unterhirte. Ja, und der Chefhirte, der Oberhirte, hat zu ihm gesagt, heute gehst du zu der Weide. Und da ist der Bach, der fließt da und da lang. Und der Hirte saß halt da und hat seine Aufgabe gemacht, so gut wie es ging. Ja, hat einfach nur gehört und ich habe so gedacht, ja, mehr kann ich auch nicht tun. Ich habe einen Oberhirten und ich bin ein Unterhirte und ich kann nur dahin leiten, wo Jesus mir jeden Tag sagt, so und jetzt ist das dran. Und der Hirte saß da und auf einmal habe ich sein Gespräch mit Gott gehört. Und Gottes Stimme gehört in seinem Leben und er hat halt nur zu dem Hirten gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, ich habe es vergessen. Irgendwie war der Hirte halt sauer und ich denke, das war ich. Und genau, und ich zuerst waren die Gedanken vom Hirten da und der saß da und hat gesagt, naja, ich habe gar keine Schuld. Ich habe das Gras nicht gemacht. Und ich habe auch die Weide hier nicht gemacht, oder? Und ich habe auch den Bach nicht bestimmt, wo er ist. Und dann kam die Stimme vom Gott halt mit runter und hat es nochmal bestätigt und hat gesagt, so, hey, wer hat das Gras gemacht? Und wer hat den Lauf vom Bach gegeben? Und wer hat die Weide bewässert und gesegnet, dass sie grünt? Wer ist es, der es gemacht hat? Na du. Und so saß ich da und mir wurde auf einmal klar, warum, weil es für mich nie Sinn gemacht hat, weil Hiob ist in so einer Situation und er versucht durchzuhalten, und Gott zu vertrauen und nicht aufzugeben. Und Gott kommt dann endlich und redet endlich zu ihm, wonach er sich ja so ewig sehnt, weil seine Frau ist weg, sein Haus ist weg, sein Besitz ist weg, seine Freunde sind weg oder die, die noch da sind, so und sagen, du bist Sünder, du hast Miesen bei Gott. Na, du bist schuld. Der Mann ist voller Eiter und kratzt sich da im Staub, ist obdachlos. Ne? Hat nur Leid, obwohl er alles richtig macht und alles richtig gemacht hat. Und Gott liebt. Ne? Und da kommt Gott zu ihm und kommt endlich, ne, um ihn zu trösten. Aber das, was Gott ihm sagt in seiner Situation, wer hat denn dem Raben sein Futter gegeben? Wer hat denn die Sterne an ihren Platz gesetzt? Kannst du dieses Meerungeheuer irgendwie, ne, besiegen oder was auch immer? Und er fängt an und das ist eine ewig lange Predigt von Gott, aber es geht immer nur darum, guck mal, was ich gemacht habe. Ne? Und ich habe das nie verstanden, weil ich habe das immer gelesen und dachte, ja gut, ich meine, im Endeffekt, was hat er davon? Da wirst du ja eh nicht mehr als vorher. Ne? Also kam Gott gestern in mein Leben, hat reingesprochen und hat nur gesagt, na, wer hat das Gras gemacht? Ne? Und ich konnte nur erwidern und sagen, ja, ich nicht. Und wer hat die Weide gemacht? Ja, ich nicht. Ne? Ich habe keine Ahnung, wo es am besten gerade ist für euch. Jeden Einzelnen, wie ich erbauen oder ermahnen oder belehren kann oder was ich geben kann, um zu trösten, so, pff, ne. Zum Beispiel Dave ist in einer Situation, was soll ich denn da sagen? Ich stehe da nur davor und gucke zu und denke so, Gott ist gut, ne. Wer hat den Lauf des Bachs bestimmt? Du, Stefan? Nee, ich nicht. Du sagst mir nur, da ist der Bach, führ die dorthin, dass sie saufen können. Ja. Und ich tue das so gut, wie ich kann. Ja. Wer gibt mir das Werkzeug, um zu heilen? Ich kann nur das nehmen, was Gott mir gibt. Ne? Auf dem Weg. Und damit kann ich verbinden oder putzen. Und wenn ich nicht mehr habe, kann ich nicht mehr verheilen. Und so saß ich da und hatte voll Frieden. Ich war so zornig wegen der Situation von Dave, dass ich so enttäuscht irgendwie, eine tiefe Enttäuschung von Gott, weil ich es nicht ertragen konnte und verstehen konnte, warum er mir immer zuspricht, in Hoffnung zu beten und im Glauben zu beten und dass alles gut wird und, ja, und ich mich investiere und weine und mich quäle und nicht schlafen kann und trotzdem sehe ich nur, wie steht's hier, Not und Unglück. Aber irgendwie kam Gott in meine Situation rein und hat mir das gezeigt, dass ich alles gemacht habe, was ich machen konnte, so gut wie es mir ging. Ja. Dahin, wo ich leiten sollte, habe ich geleitet. Das, was ich verbinden sollte, habe ich verbunden. Ich habe zum Wasser geführt, so gut es mir ging. Und mehr kann ich nicht machen, weil ich habe das Gras nicht gemacht und die Weide nicht und auch den Bach nicht und kann mir auch nicht irgendwie Wundheilungsmittel zusammenrühren, das es nicht gibt. Ja. So kommt Gott dann zu mir und gibt mir keine Antworten. Aber das Einzige, was er mir gibt, ist, naja, ich habe das Gras gemacht und die Weide und das Wasser. Und da musste ich an Hiob denken und dachte, ah, jetzt macht's Sinn für mich. Jetzt ist dieser Text lebendig geworden für mich. Ich habe nie verstanden, aber jetzt verstehe ich ihn. Ich denke, das war tröstend für ihn. Er hatte Ruhe. Weil ich auch in dem Moment loslassen konnte und wissen konnte, ich habe damit gar nichts zu tun, ich kann das nicht beeinflussen. Das ist alles nicht in meiner Hand. Aber du machst es immer gut. Und du hast den Überblick und die Macht und die Kraft, alles zu wirken. Und was du wirkst, wird am Ende besser als vorher. Und so hatte ich meinen Frieden mit allem und konnte alles loslassen. Auch die anderen Geschichten hier, die jetzt passiert sind letzte Woche. Ich habe meine Pflicht getan. Auch im Endeffekt muss ich es nicht verstehen. Was ich auch verstehen muss, ist, wer Gott ist. Und dass ich überhaupt nicht in einem irgendwie mehr Weisheit hätte als er und irgendwie irgendwas bestimmen muss, wie es laufen soll. Wer bin ich, dass ich Gott reinrede? Oder mir anmaße, ihn zu richten und zu sagen, das wäre besser oder das wäre schlechter. Ja, der du uns viel Not und Unglück hast sehen lassen. Aber du machst uns wieder lebendig. Du holst uns wieder herauf aus dem Tiefen der Erde. Du machst mich umso größer und du tröstest mich wiederum. Darum will auch ich dir danken. Mit der Harfe will deine Treue, oh mein Gott, besingen. Dir auf der Laute spielen, du Heiliger Israels. Oh meine Lippen, die sollen jubeln, wenn ich dir Lob singe. Und meine Seele, die du erlöst hast. Ja. Und das ist auch wichtig im Gebet, dass wir zulassen, auch mit unserer Seele zu singen, leidenschaftlich, weil das gehört zur Anbetung dazu. Das hat Gott erschaffen und bestimmt und auch das darf nicht fehlen in der Gemeinschaft zu ihm. Ja. Und ich weiß, manche fällt schwerer zu singen als andere, aber trotzdem denke ich, dass jeder von uns Lieder in seinem Herzen hat, die er mit Freude singt. Ob das nur Lieder sind, die im Mittelalter geschrieben wurden oder die heute geschrieben werden, ist Gott, glaube ich, ziemlich egal, solange unsere Seele mit Leidenschaft zu Gott kommt und ihn erhebt und dankbar ist einfach. Zu ihm kommt nicht nur ihn im Bitten, im Gedanken, in der Anbetung, vom Kopf her, sondern auch in der Anbetung von der Seele her. Das ist Gott wichtig. Pass auf, dass du kein Kopfchrist bist oder wirst. Ja. Sondern das, was Gott errettet hat, ist nicht unseren Kopf, sondern unsere Seele. Vers 24. Auch meine Zunge soll täglich von deiner Gerechtigkeit reden. Denn beschämt und schamrot wurden, die mein Unglück suchen. Wer Gott richten lässt, der kann wissen, dass mit seinen Feinden gerecht, dass die Feinde gerecht gerichtet werden. Ne? Wer Gott gerecht ist. Das, wozu wir berufen sind, nicht, ist nicht die Dunkelheit zu predigen und laut zu machen, wie der Feind aussieht und was er denkt und wovon er überzeugt ist, sondern Gottes Gerechtigkeit zu predigen. Gott macht mit der Dunkelheit, mit dem Bösen, was er will, und er macht's gut dann. Ja. Das, was wir verkünden sollen, ist nicht das Dunkle und das Schwache und das Böse, sondern die Herrlichkeit, die Jesus gebracht hat, dieses Zeugnis und dieser Sieg. Ne? Und auch da nochmal, auch das darf in unserem Gebet nicht fehlen, ne? Diese Glaube ohne Werke, der tote Glaube. So ein, wenn du bittest, dass Gott dich benutzt für eine Person, dass du mit ihr reden kannst, dann bete für die Person, für offene Türen und dann geh zu der Person und dann rede. Ja. Und oft merkt man im Gespräch so, naja, ich soll nicht viel erzählen oder nicht mehr erzählen. Manchmal will man anfangen zu reden und dann merkt man, ah, es ist jetzt nicht dran und jetzt nicht Zeit. Dann ist es gut. Aber was ich tun muss, ist dieser Schritt, ja, im Vertrauen um das, was ich gebeten habe, dass Gott das auch erfüllt und tut. Ja. Es ist einfach mit vielen Bereichen so, wo ich bitte und dann verlasse ich meinen Gebetsplatz und es verändert sich nichts, weil ich nichts verändern will. Ne? So. Aber Glauben muss praktisch sein, muss lebendig sein und echt sein. Die Beziehung zu Gott muss ehrlich sein. Die wahren Anbeter, sagt Jesus uns, sind die, die im Geist und in Wahrheit anbeten. Ja. Wir müssen zu dem stehen, was wir tun. Ansonsten sind wir nur Pharisäer und Schriftgelehrte, die statt zu beten plappern, ja, so wie Jesus das gesagt hat. Was er auch möchte, ist, dass wenn wir sagen, Herr, ich möchte jetzt auf dem Wasser laufen, dir entgegen, dass wir auch aus dem Boot springen und auf dem Wasser gehen und ihm entgegen. Ja. Und ich bin dankbar für Gott, dass er uns nicht alles erfüllt, für das wir bitten. Und ich habe das oft gemerkt, wenn ich einen Glaubensschritt tue, für das ich gerade gebeten habe und ich mich überwinde und sage, ja, ich habe es gebetet und jetzt tue ich es auch, so, dass Gott mir entgegenkommt und sagt so, stopp, 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 stopp. So. Ja, lass mal. Ich habe meine Wege oder meine Zeiten. Und dann ist es gut und ich kann mit Freude weiterbeten. Ja. Aber ich möchte lernen zu beten. Bei den Jüngern hat es beeindruckt. Sie hätten alles fragen können, lehre mich predigen, lehre mich die Gesetze zu halten, lehre mich Wunder zu tun und Zeichen zu tun, lehre mich Einsicht oder lehre mich die Weisheit. Aber das, was sie am meisten beeindruckt hat, war das Gebet. Irgendwas, so wie Jesus geredet hat und gebetet hat, hatte Kraft und Macht. Ja. So wie die Jünger losgesandt wurden von Jesus und da war dieser besessene Typ und die fangen an zu beten und so, aber sie kriegen diesen Dämon nicht raus. Ja. Sie kommen zu Jesus und erzählen das und er kommt mit zu den Leuten, zu den Besessenen und er sagt, ja, sagt irgendwas, was auch immer, raus da, verschwinde, so, und der ist weg. Ja. Und dann dreht sich Jesus zu seinen Jüngern um und die gucken nur, hä? Ich meine, das haben wir auch gemacht. Und Jesus guckt sie an und sagt, ja, dieser Geist geht nur raus mit Beten und Fasten. Wo mir aber letztens, als wir durchgegangen sind, so aufgefallen ist, Jesus hatte da überhaupt keine Zeit zu fasten und zu beten. Er hat einfach gesprochen, hau ab und er ist raus. Und dann dreht er sich um und sagt, es geht nur durch Beten und Fasten. Was meinte Jesus? Nicht, dass man dann sich zurückzieht in eine Gemeinschaft und dann irgendwelche Sprüche aufsagt und so und noch fastet und so und dann mit seinem Voodoo wieder zurückzukommen, sondern Jesus hat ein Leben im Gebet geführt. Sein Leben war Gebet. Gemeinschaft mit Gott in der Anbetung, in dem Persönlichen und in dem Leben der anderen zu wirken. Ja. So, Jesus war geheiligt und in der Gemeinschaft mit Gott. So. Deswegen war auch fähig und hatte die Autorität zu sprechen. Und der Geist konnte nicht anders als zu gehorchen. Jesus war geformt und verändert von Anfang an. Dieses Bild Gottes war ja Gott wahr. So, und deswegen hat er den Willen Gottes immer gebetet. So, und da sagt er, dass wir ihm da ebenbürtig sein sollen. Ja. Und das will ich. Dann Ich will Kraft sehen in meinem Glauben und ich will wirken sehen von Gott und sein Sprechen hören. Ich möchte beten, es soll passieren. Das vermisse ich. Und doch war es halt wie ein Schock irgendwie, als Gott mir so gezeigt hat, ja, du bittest oft und zweifelst dann nur. Du kommst oft und suchst mich in deinem Wort oder in seinem Wort aber du erwartest gar nicht, dass ich rede, du zweifelst auch daran. Das stimmt. Und dann merke ich dann, in dem Moment bin ich ein Pharisäer gleich, der einfach nur kommt und sein Ding durchzieht. Weil man das so macht als Pharisäer. Aber im Endeffekt ist es für Gott nur Plappern, ohne Kraft und ohne Wirkung. Ohne Geist. Also lasst uns auf unseren Glauben achten und auch ja, der Warnung Paulus und von Jesus entgegennehmen und sagen, so prüft euren Glauben ruhig. Durchleuchtet ihn, erforscht, ob da irgendwas ist, was nicht von Gott ist oder was euch behindert. Ja, und schmeißt es raus, sodass ihr frei lauft und fähig seid, andere zu tragen und wohlgefälliges Werkzeug zu sein, das durch das Gott auch wirklich wirken will. Ja. Und dazu seid ihr berufen. Herr, ich danke dir, dass du mein Felsenhorst bist, mein sicheres Zuhause. Und dass ich immer wieder fliehen darf zu diesem Ort, dass ich mich nicht schämen muss, dass ich nicht klarkomme in meinem Leben, sondern dass ich Zuflucht nehmen darf bei dir. Ich Zuflucht nehmen muss. Ja, wie sollte ich bestehen von all dem, was Tag für Tag auf mich einprasselt? Ja, und doch bist du da und du rufst uns im Alten und im Neuen Testament immer wieder zu kommen. Komm zu mir. Und ich werde dich befähigen. Ja, ich liebe diesen schmalen Weg, auch wenn er manchmal wirklich mich einfach nur zerbricht. Aber ich danke dir auch für die letzten Tage, für dein Reden, für mich persönlich, auch für die Ermahnung. Ja, du bist der, der alles tut. Und wer bin ich schon? Ich bin ein Mensch, der einfach nur jeden Schritt einzeln läuft, wie behindert. Würdest du mir nicht sagen, wo der nächste Schritt ist, dann wäre ich schon mit dem anderen Fuß schon wieder auf dem breiten Weg, würde mich wieder selbst verlieren, wie ich es so oft schon getan habe. Ja. Ich danke, dass du mitziehst, dass du auf unserer Seite bist, unser Fürsprecher und unser Retter. Ja, und ich danke für deine Autorität und deine Kraft, die wirken soll in unserem Leben. Also, verherrliche dich, denn ich möchte einen Rühmen haben und einen Grund haben, dich zu rühmen. Ich will erkennen, dass du wirklich hilfst Tag für Tag, dass du präsent bist und sprichst und redest. Ich will einen lebendigen Gott haben, einen lebendigen Glauben, deine Präsenz erfahren, selbst wenn ich ja durch mein Unglück muss oder durch Leid oder durch Schweres. Aber ich will nicht an dir zweifeln, das will ich nicht tun. Also segne uns alle, dass wir tiefer und tiefer in die Gottesfurcht kommen und in Erkenntnis für deine Macht und Größe, sodass wir ruhig sein können mit uns selbst und unsere Bitten, unser Flehen leiser wird, dass auch wir nur noch rufen müssen, unser täglich Brot gib uns heute und das schließt alles ein, was unser Leben betrifft, auch die Sorgen und die Nöte und die Ängste. Ja, bitte vergib uns unsere Schuld, ja. Hilf uns, dass auch wir vergeben können, fähig sind, loszulassen. Und lehre uns beten, denn ich glaube, das ist das Wichtigste, was du uns beibringen kannst. Ja. Lehre uns, was es heißt, zu beten. Ja. So, dass du nicht zu kurz kommst und auch unsere Nächsten nicht zu kurz kommen. Aber ich denke, dass auch ich kommen darf im Gebet und mich bringen darf. Ja, so. Zeige uns stille Kammern, wo wir Ruhe finden, auch wenn es laut drumherum ist. Ja, ich habe es noch nicht begriffen. Ja, ich versuche so oft nachts wach zu sein und zu beten und bin nur müde und am nächsten Tag total fertig. Ich weiß nicht, habe es noch nicht begriffen, wie man Kraft daraus kriegt. Ich würde es gern. Ja, du hast es verstanden, wo deine Kraft herkommt und deine Wegweisung und deine Ruhe, dein Frieden und auch die Freude, der Dank. Ja, auch. So, nimm uns weiter in die Lehre und erklär uns die Dinge, so dass wir ein Segen für andere werden. Dass die Menschen uns ansehen und sagen, das ist ein Wunder. Ich danke dir. Amen.